Hallo und herzlich willkommen zu unserem Weihnachtspodcast. Ja, ihr hört richtig, es ist soweit. Wir sind am Weihnachtstag angekommen und freuen uns, mit euch durch die drei Texte dieses besonderen Tages zu gehen. Wir, das bin ich, Christel Köhler, Neutestamentlerin.
Und das bin ich, Till Magnus Steiner, der Alttestamentler hier. Nachdem wir im Advent Ausschau gehalten haben, gehofft haben und uns vorbereitet haben, sind wir nun angekommen bei den biblischen Texten, die uns vom Ankommen erzählen, beziehungsweise von der Ankunft unseres Retters und Erlösers. Eigentlich ist das so schön erzählt in der Heiligen Nacht mit dem Lukas-Evangelium, ist alles so romantisch. Und jetzt steigen wir ein mit diesem hochtheologischen, poetischen Text des Johannesprologs.
Das ist so ein bisschen, entschuldigt die etwas saloppe Auswahl, so ein bisschen ab in die Fresse, wenn man nach dieser seligen Nachtgeschichte mit dem Stall und Ochs und Esel, die ja gar nicht vorkommen, aber ja irgendwie in unserem ganzen Kopf die ganze Zeit dabei sind, jetzt so voll in so einen philosophischen Text einzusteigen. Aber genau das ist es, was unseren Glauben auszeichnet, dass wir tatsächlich nicht nur über das Gefühl uns dem Geheimnis des Glaubens annähern, sondern eben auch über den Verstand, über das Nachsinnen, über das auch immer wieder überlegen, na, wie ziehen sich denn hier die Fäden Gottes durch die Geschichte zusammen mit uns? So, und hier beginnt der Faden im Johannesprolog, das ist der Evangeliumstext, wirklich ganz am Anfang.
Ja, und da muss man wirklich am Morgen des Weihnachtstages gut ausgeschlafen sein, wenn man dann direkt den ersten Vers schon verstehen will. Also nochmal, wir sind am Anfang des Johannesevangeliums. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Und dann heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.
Das klingt jetzt schon weniger nach Stall und heiliger Nacht, aber es ist der Versuch dieses Evangelisten Johannes, uns auf seine Art und Weise mitzunehmen in das Geheimnis, dass Gott zu uns Menschen kommt, dass er ankommt bei uns. Und es braucht natürlich auch eine Erklärung, woher dann dieser Jesus Christus, der in die Welt hineinkommt, denn eigentlich stammt. Und so versucht der Evangelist mit diesem Prolog eben Schritt für Schritt, und da gehen wir jetzt mit euch durch, zu erklären, wie kommt denn jetzt dieser Mensch, Jesus Christus, gleichzeitig Gottes Sohn, in die Welt und warum?
Und der Weg fängt nicht mal am Anfang an. Eigentlich, wenn man die ersten Worte liest, im Anfang, dann ist man direkt im Buch Genesis, beim Anfang der Schöpfung. Aber der Johannesprolog geht sogar noch einen Schritt weiter. Es geht gar nicht um den Anfang der Schöpfung, sondern der Anfang selbst war das Wort bereits. Wir sind also im ersten Vers in der absoluten Ewigkeit. Und ganz philosophisch setzt der Johannesprolog sozusagen den Anfang in der Ewigkeit und versucht uns zu verdeutlichen, ja, das ist ein bisschen paradox fast, dass dieses Wort, worüber wir reden, bei Gott war und zugleich Gott war.
Und es wird dann sogar nochmal wiederholt nach diesem sehr philosophischen ersten Satz schon. Dieses, also das Wort, war im Anfang bei Gott. Also das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Wenn wir von diesem Wort reden, das dann gleich Fleisch wird und in die Welt kommt, dann reden wir von etwas, von dem Wort, das immer schon bei Gott war. Es gehört zu Gott, es ist Gott. Und dann sagt Johannes weiter, alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. Auch das erinnert nochmal an die Genesis-Erzählung.
Genau, jetzt sind wir wieder beim Buch Genesis, beim Anfang. Genesis 1 erzählt uns ja, dass die ganze Welt durch das Wort Gottes allein, ein faszinierender Gedanke, allein durch das Wort Gottes entstanden ist. Gott sprach und es wurde. Und der Johannesprolog zeigt es mit dem Finger drauf und sagt, siehst du? Das ist genau das Wort, von dem ich hier rede. Die ganze Welt basiert auf diesem gesprochenen Wort Gottes.
Vielleicht hat der Evangelist gemerkt, jetzt ist es vielleicht doch wirklich sehr, sehr abstrakt und versucht es Stück für Stück konkreter werden zu lassen, denn er setzt fort, in ihm, in diesem Wort war Leben und das Leben war das Licht des Menschen. Also bleibt das Wort, und das ist schon der erste Schritt, nicht nur etwas irgendwie abstrakt, nebulöses. Im Griechischen steht auch das Wort Logos an der Stelle, was auch sonst in philosophischen Kontexten benutzt wird, zur Erklärung der Zusammenhänge. Dieses Wort ist Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also es hat einen direkten Bezug zu dem, was Gott ja geschaffen hat auf der Welt. Uns, man kann jetzt vielleicht die ganze Schöpfung an der Stelle auch mit einbeziehen, aber für uns ist dieses Wort Licht.
Ob das jetzt direkt allen hilft, um das besser zu verstehen, kann man auch bezweifeln. Aber ein schöner poetisches Bild und passt auch wieder wunderbar zu Genesis, denn der Anfang der Schöpfung ist ja gerade die Scheidung von Licht und Finsternis.
Und es ist auf jeden Fall schon mal klar, dass ein Licht, das versteht, glaube ich, jeder, ja ein Orientierungspunkt ist. Und damit ist es schon etwas Richtungsweisendes, was auch in Bezug auf uns in der Welt existiert.
Und wir haben hier schon die erste frohe Botschaft, die wir auch feiern, in der Heiligen Nacht. Und was erfahrungstechnisch ja auch so gegeben ist, die Finsternis kann das Licht nicht verschlucken. Das Licht leuchtet durch die Finsternis hindurch.
So, wir machen jetzt einen ganz kleinen Sprung in diesem Evangeliumstext. Dazwischen kommt nochmal so ein kurzer Exkurs zu Johannes dem Täufer. Den klammern wir mal aus, weil jetzt die Idee des Lichts nämlich weitergeht. Und zwar sehr pointiert. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Jetzt sind wir wirklich beim Thema Ankunft. Also dieses Licht abstrakt, das auch gleichgesetzt werden kann mit dem Wort, das immer schon da war, das Gott ist und bei Gott war. Dieses Licht ist für jeden Menschen Orientierung, es erleuchtet ihn und kommt in die Welt.
So, und eben hatte ich gesagt, wir hatten schon die erste frohe Botschaft, dass das Licht ja von der Finsternis nicht verschluckt werden kann. Jetzt kommt sozusagen der erste theologische Magenschlag, ein guter Treffer, denn dieses Licht, dieses Wort, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, wie wir ja verstanden haben in dieser Schöpfung. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Sie erkannte dieses Licht nicht als Ordnungsprinzip in der Welt, das eben Leben ermöglicht.
Wir sind jetzt an einem ganz spannenden Punkt, denn bisher haben wir ja immer aus der Perspektive des Ankommenden gesprochen. Ja, also das Licht, das Wort, das in die Welt kommt und ja auch eine bestimmte Idee dahinter ist. Ja, das Erleuchten der Menschen, das Orientierung schaffen, das Leben sein für die Menschen. Also etwas ganz, ganz Positives. Jetzt gucken wir aber auch noch einmal aus der anderen Perspektive. Wir haben schon gelernt, dass dieses Licht, das hast du gerade schon vorgelesen, eben aus der Perspektive der Wartenden oder dort, wo das Licht ankommt, nicht aufgenommen wird. Also es eine Abgrenzung gegenüber diesem Licht gibt. Man will also quasi in der Dunkelheit bleiben, wenn man diese ganze Metaphorik weiterdenkt oder zu Ende denkt. Ja? Also man will das Licht nicht aufnehmen. Aber es gibt nicht nur die, die sich dagegen sträuben, sondern es gibt auch diejenigen, die es aufnehmen. Und das ist der tolle Vers 12 hier in diesem Johannesprolog.
In Vers 12 heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben.
Das ist die andere Variante des Umgangs mit diesem Licht, das in die Welt kommt, in sein Eigentum, wie es ja auch heißt. Die einen erkennen es nicht, die anderen nehmen es auf und dieses Aufnehmen des Lichts, und das ist ja wirklich ein Transformationsprozess, der hier beschrieben wird im Kleinen, diejenigen, die es aufnehmen, die werden in die Fähigkeit versetzt, Kinder Gottes zu werden oder denen wird eigentlich ja zugesprochen, Kinder Gottes zu sein, so kann man vielleicht auch sagen. Und damit wird deutlich, da wo dieses Licht landet, da wo Menschen, wenn das Licht auf sie trifft, selber zu Licht werden, diejenigen haben Anteil an dieser göttlichen Wirklichkeit, die sind Kinder Gottes, die werden mitgenommen in diesen ja, Erfahrungs- und Heilsraum des Anfangs, aus dem das Wort selber stammt, das Licht der Menschen. Jetzt wird es auch sehr, sehr philosophisch bei uns, merke ich gerade.
Ich spitze das jetzt nochmal zu, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, uns auch für mich nochmal zu verdeutlichen, dass hier eben nicht alles die große Weihnachtsromantik ist. Denn es reicht nicht, sagt uns der Johannesprolog, dass dieses Licht in die Welt gekommen ist, sondern es muss in dieser Welt eben auch aufgenommen werden durch die Gläubigen.
Dieses Aufnehmen, das wird, und es wird jetzt doch noch mal ein Stückchen konkreter, dann in ein wunderbares Wort, nämlich das des Wohnungnehmens gepackt. Ein Wort oder diese Metaphorik zum Thema Wohnung, Wohnen, ist im Johannesevangelium auch an verschiedenen Stellen zu finden. Wir wissen, dass Jesus dann sagt, dass für uns Wohnungen vorbereitet sind im Haus des Vaters. Aber hier im Johannesprolog heißt es dann eben, dieses Wort, das ja immer noch abstrakt ist, das Licht, ist Fleisch geworden. Und Fleisch meint Mensch geworden und hat unter uns gewohnt, so heißt es hier weiter. Das heißt, dieses Wort, das aus der Ewigkeit kommt, kommt ganz real in unsere Wirklichkeit, wird Fleisch und hat unter uns gewohnt. Und damit ist es etwas, das mitten in unserer Welt bei uns und eben unter uns einen Platz gefunden hat.
da sieht man, wie deutlich der Johannesprolog uns macht, wie weit die Ankunft dieses Wortes geht. Es kommt eben nicht nur in die Welt, sondern es ist hinabgestiegen bis in das Menschsein. Das ist ja das, was wir an Weihnachten feiern. Das Wort ist Fleisch geworden. Wie wichtig dem Johannesprolog diese Aussage der Inkarnation, der Fleischwerdung des Wortes ist, merkt man auch beim Lesen. Der Text fängt ja an, wie wir gesagt hatten, im Anfang war das Wort. Das Wort ist zentral. Und dann arbeiten wir uns durch die Lichtmetaphorik, durch den Kosmos. Und dann in Vers 14 sagt der Text wieder ganz klar, das Wort. Das Wort ist Fleisch geworden. Diese Ankunft, die uns hier beschrieben wird, ist eben eine Ankunft des Wortes bis hinein in die Vergänglichkeit des Menschen. Und das ist ja ein unglaublich toller Gedanke, den wir da an Weihnachten mit dem Johannesprolog feiern. Das Wort, das seit Ewigkeit besteht, den Anfang der Ewigkeit definiert, begibt sich hinab in die Endlichkeit unserer menschlichen Existenz.
Das ist, glaube ich, auch bei aller Schwierigkeit dieses Johannesprologs auch gerade am Weihnachtsmorgen. Wir kriegen diesen Text übrigens in der Weihnachtszeit auch nochmal präsentiert, das kann man schon mal sagen. Aber bei aller Schwierigkeit dieses Textes genau der Kunstgriff. Wir haben diesen ersten Teil dieses Prologs, wo wir mit diesen abstrakten Begriffen jonglieren. Wort, Leben, Licht. Das ist alles irgendwie sehr metaphysisch, könnte man sagen. Ja, es ist wenig greifbar. Aber es soll tatsächlich uns einen Eindruck davon verschaffen, in welcher Form dieses ewige Wort, das Fleisch wird, eben auch wahrzunehmen ist. Im Leben der Menschen, in dem, was uns Orientierung schenkt und so weiter. Und dann kommt aber wirklich diese große Aussage und das Zentrale, dieses Wort ist eben nicht nur etwas Abstraktes, ist etwas sehr Konkretes. Es wird Fleisch, es wohnt unter uns und es verändert unsere Welt, weil es uns einlädt, es aufzunehmen und dadurch selbst verändert zu werden.
Und jetzt haben wir viel von dem Wort ja gesprochen. Und dann ist noch ein abschließender Gedanke vielleicht zu erwähnen beim Johannesprolog. Dann heißt es ja nach der Feststellung der Fleischwerdung, wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Das Wort ist auf einmal erlebbar geworden, ist eben nicht nur verkündetes Wort, wie es die Propheten durch die Geschichte hindurchgetragen haben, sondern, und das ist ja ein radikaler Gedanke aus dem Alten Testament herkommt, das Wort, was Gott ist, war sichtbar, erlebbar. Und diese große Bedeutung dieses Ereignisses fasst eigentlich wunderbar die zweite Lesung direkt am Anfang zusammen oder bringt es wunderbar auf den Punkt. Wir lesen in der zweiten Lesung den Anfang des Hebräerbriefs. Weniger ein Brief, sondern eigentlich eine große Predigt. Und ich lese mal die ersten beiden Verse vor. Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen, durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen, durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt hat, durch den er auch die Welt erschaffen hat.
Jetzt liest doch den Vers 3 Anfang auch noch mit.
Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens.
Gerade in diesen letzten beiden Bildern, Metaphern, haben wir natürlich die Idee des Lichts schon wieder mit drin. Abglanz und Abbild. Und damit können wir eigentlich einen guten Bezug herstellen zu dem, was wir eben auch im Johannesprolog gesehen und gelesen haben. Also, das Wort ist das Licht. Es schafft etwas von Gottes Herrlichkeit in diese Welt hinein. Und zwar nicht nur etwas. Und das ist jetzt das Entscheidende. Es ist Abglanz seiner Herrlichkeit und Abbild seines Wesens. Es strahlt nicht nur ein Teil von Gottes Wirklichkeit in unsere Welt hinein, wenn es Fleisch wird, sondern Gott ganz. Und das ist das, was quasi ja der Turning Point ist, wenn man so sagen will, auf den der Hebräerbrief raus ist, dass in diesem Menschwerden Jesu Christi so fundamental anders Gottes Wirklichkeit in unsere Wirklichkeit hineinkommt, als es zuvor jemals war.
Und da kann man wirklich sagen, aus der Sicht des Hebräerbriefs, jetzt fängt das Ende an, weil Gott selbst greifbar und auch angreifbar in dieser Welt nun da ist, weil er sich offenbart hat, wer er ist mit seinem Wesen durch den Sohn.
Deswegen ist in gewisser Weise dieser Hebräerbrief-Anfang so die weihnachtliche Ergänzung zu diesem philosophischen Johannesprolog-Text, den wir im Evangelium hören, weil hier ja wirklich auch vom Sohn die Rede ist, ja? Also der Sohn kommt, er ist der Erbe von allem, er ist derjenige, durch den die Welt erschaffen ist und es ist am Ende derjenige, der sehr konkret, weil er eben der Sohn ist, wie du gesagt hast, greifbar, hörbar, fühlbar ist, er bringt in all dem die Wirklichkeit Gottes in unsere Welt hinein.
Und da eilen wir direkt voraus in den weiteren Verlauf der Heilsgeschichte. Er ist eben derjenige, der zu Rechten der Majestät, zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Wunderbare Anspielung auf Psalm 110. Und hier wird deutlich, er ist eben der, der voller Macht über dieser Welt thront, was ja auch immer wieder wunderbar anklingt, wenn wir im Alten Testament immer wieder davon sprechen, dass Gott der König ist. Und der Hebräerbrief sagt, ja, der Sohn, an dem wir das Wesen Gottes erkennen, er sitzt zu Rechten der Majestät des Königs im Himmel.
Und so, wo du gerade König sagst, könnte man eigentlich auch gut noch in die letzte Lesung dieses Weihnachtstages springen, nämlich in die Lesung aus dem Buch Jesaja. Da taucht der König nämlich auf, aber das ist nicht die einzige Überleitung, sondern wir sind ja so ein bisschen von hinten nach vorne jetzt durch die Texte gegangen. Wir haben das Philosophische genommen, dieses sehr Abstrakte, das uns aber doch eigentlich auch sehr konkret sagen will, Gott ist da. Gott ist angekommen mitten unter uns und bei uns. Und so wie er jetzt bei uns ist, das ist eine Art und Weise, die lässt sich nicht mehr toppen. Ja? Es gab viele Varianten, in denen Gott sich uns gezeigt hat, viele Anläufe, die Gott mit uns gegangen ist, um zu zeigen, wer er ist, was er für uns möchte. Aber jetzt in diesem Sohn, der in die Welt kommt, ist das die höchste Art und Weise, wie es geht. So glauben wir Christen. So, und das, was der Hebräerbrief gesagt hat, das ist aber schon vorher vielmals passiert, ist nicht nur, das war das Alte, sondern es ist auch der Horizont, der uns verstehen hilft, dass Gott jetzt in seinem Sohn kommt. Ohne das vorherige Sprechen durch die Propheten, ohne die vielfältigen Anläufe Gottes in unserer Welt Fuß zu fassen, könnten wir nämlich diese Ankunft des Sohnes gar nicht verstehen.
Wir verstehen das Radikale dessen, was wir gerade beim Johannesprolog besprochen haben, eben genau aus den alttestamentlichen Gewissheiten, dass das Alte Testament einen Gott verkündet, der mitten unter seinem Volk wohnt. Ein Gott, der seinen Wohnort in Jerusalem genommen hat. Ein Gott, der seine Weisheit hinausgeschickt hat auf die Marktplätze, um sie zu verkünden. Ein Gott, der sein Wort in Form der Tora dem Gottesvolk gegeben hat, um sich danach auszurichten. Das Alte Testament sagt ja immer wieder, Gott bricht immer wieder neu in diese Welt hinein und er kehrt immer wieder neu zu dieser Welt zurück. Und das ist, ehrlich gesagt, zwischen uns vielleicht auch einer der schönsten weihnachtlichen Texte von diesen dreien, auch wenn er nicht weihnachtlich ist, sehr, sehr deutlich in der Jesaja-Lesung.
Ich finde tatsächlich auch, dass es ein wunderbar weihnachtlicher Text ist, nicht nur, weil wir ja so viel Jesaja in Weihnacht und Adventszeit schon mal lesen, sondern schon allein der Anfang. Es hat so was Erhabenes, Hoheitliches. Man hört schon den Bach im Hintergrund spielen. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und das Heil verheißt. Der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Also da ist so diese ganze Macht, der ganze Glanz, der ganze Glitzer irgendwie, auch wenn er gar nicht im Text drinsteht, aber der ist quasi aus dem Text hörbar, weil hier von den Freudenboten, vom Frieden die Rede ist und von der frohen Botschaft und dem Heil, das gebracht wird.
Man möchte doch direkt jubeln. Das ist doch genau das, was wir an Weihnachten wollen. Der große Jubel bricht aus. Und das in Bildern, die es schöner gar nicht sein könnten. Nicht der Freudenbote steht am Anfang direkt im Fokus, sondern schon seine Schritte. Allein die Ahnung, da kommt jemand mit einer frohen Botschaft, lässt uns schon verheißungsvoll beben. Und dann kommt diese große Botschaft, dein Gott ist König. Das heißt hier auch bei Jesaja, dein Gott war immer König. Er kommt jetzt zurück und jetzt der krasse Kontrast, wohin kommt er denn zurück? Jesaja sagt, er kommt zurück in die Trümmer Jerusalems. Da kommt eine frohe Botschaft mitten in die Ruinen, mitten in die Trauer, mitten zu denen, die auf Trost warten.
Damit sind wir wirklich im Kern der Wirklichkeit, die uns auch jedes Jahr, wenn wir Weihnachten feiern und diese Texte hören, ja eigentlich umgibt und trifft. Vielleicht und hoffentlich und zum Glück nicht immer die Trümmer, die uns umlagern. Aber die Trümmer sind ja auch nur ein Bild für das, was nicht gelingt, für das, was scheitert, für das, wo irgendwas ja zu Bruch gegangen ist, vielleicht auch im Großen wie im Kleinen. Und in diese Wirklichkeit hinein dürfen wir die Ankunft Gottes feiern. So wie das Alte Testament uns hier im Buch Jesaja sehr, sehr plastisch vor Augen führt und so wie wir philosophisch dann eben im Johannesprolog gelesen haben.
Verweilen wir noch kurz ein bisschen bei dem Jesaja-Text, weil ich noch kurz diese Linie aufzeigen möchte, sich da entspannt. Wir haben dieses wunderbare Bild der Schritte des Freudenboten. Dann wird diese frohe Botschaft gehört, die Wächter jubeln und dann sehen die Wächter auch. Die sehen mit eigenen Augen, dass diese frohe Botschaft sich wirklich bewahrheitet. Der Herr kehrt nach Zion zurück. Er kommt eben immer wieder. Er kommt zurück und dann bricht der große Jubel aus, auch wunderbar formuliert, brecht in Jubel aus, jaucht zusammen diese Aufforderung im Kontrast zu ihr Trümmer Jerusalems. Aber das reicht noch nicht. Es geht nicht nur um die Wiederherstellung Jerusalems. Es geht darum, dass an Jerusalem durch die Rückkehr Gottes verdeutlicht wird, Heil ereignet sich in der ganzen Welt. Denn, und damit endet der Text dann auch wunderbar hineingesprochen in den ganzen Kosmos, durch diese Rückkehr Gottes wird das Heil unseres Gottes gesehen an allen Enden der Erde.
Das ist nun wirklich eine große und weihnachtliche Botschaft. Der Ausblick auf das Heil, der dort beginnt, wo mitten in unsere Welt hinein Gott ankommen kann.
Und wenn wir schon dieses schöne Motiv haben, dass Gott zurückkehrt, dann lohnt es vielleicht auch noch kurz darauf hinzuweisen, dass wir beim Hebräerbrief ja auch schon die Andeutung der zweiten Ankunft haben. Der Hebräerbrief oder den Abschnitt aus dem Hebräerbrief, den wir da hören am Fest, beinhaltet folgenden Verse. Vers 6. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen.
Das ist dann wirklich das Ende, aber ein Ende, das gleichzeitig einen Ausblick auf das Heil nochmal sehr konkret werden lässt. Vielen Dank. Drei Texte an diesem Weihnachtstag, die uns von der Ankunft Gottes berichten und doch auf so unterschiedliche Art und Weise. Dieses wunderbar weihnachtliche Szenario, obwohl es gar nicht so weihnachtlich ist, mit den Trümmern im Hintergrund, des Ankommens Gottes, des Wiederkommens Gottes nach Zion, der Jubel, der ausbricht, die Wächter, die es von den Zinnen rufen, wie wir auch im Adventslied singen. Das ist das eine. Und weil Gott immer wieder diesen Anlauf macht, weil wir auch als Menschen diese Erfahrung haben, sammeln können, dass Gott uns nicht aufgibt, das steckt ja auch dahinter, dass Gott immer nicht locker lässt mit uns, weil wir diese Erfahrung haben, sind wir bereit, dann, wie der Hebräerbrief sagt, auch am Ende der Tage, also dann, wenn das Sprechen Gottes durch seinen Sohn als etwas fundamental anderes zu begreifen, als eben dieses Einbrechen Gottes in unsere Wirklichkeit mit all seinem Abglanz, all seinem Wesen, das er uns in diesem Sohn offenbart. Und das, weil er Mensch wird, weil er Fleisch wird und unter uns wohnt. Das ist vielleicht so das schönste Bild, muss ich in gewisser Weise sagen, aus dem Johannesprolog, weil es so greifbar ist, neben allem Philosophischen, das ich auch sehr schätze an diesem Text, aber dieses Gott wohnt unter uns. Und das ist, glaube ich, der große Bogen der Ankunft. Wichtig ist ja nicht nur anzukommen, sondern irgendwo auch zu bleiben. Und das ist mit Wohnen gemeint.
Das hört sich ja fast so an, als würde der Vers dich so begeistern, dass das dein Weihnachtsvers ist. Nimmst du den mit in die Weihnachtstage?
Ja, also ich finde vieles schön in diesem Text, aber ich finde, dass das ein ganz besonders schöner Vers ist. Und auch das Bild des Wohnens. Gott wohnt unter uns, er ist ganz da und er geht nicht wieder weg. Also das ist eigentlich das Bild der Weihnachtsbotschaft, das ich mitnehmen möchte. Und dass er nicht mehr weggeht, führt ja dazu, dass wir uns verwandeln, weil eben er Licht und Leben mitten unter uns bringt. Die Herrlichkeit, so wie es hier heißt, Gnade und Wahrheit, das ist doch Weihnachten.
Guck mal, der Vers ist so schön, da liest ihn doch nochmal vor.
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
Das ist eigentlich ein so schöner Vers, dass mir jetzt fast leid tut, dass ich dem gegenüber die Trümmer Israels nochmal stellen muss.
Auch das ist die Wirklichkeit.
Das ist die Wirklichkeit. Und sie führt mich nochmal zurück zu dem Thema, das wir ja besprochen haben. Diese Ankunft, und du hast vorhin das ja auch erwähnt, Ankunft hat immer zwei Seiten. Es kommt jemand an und jemand muss auch den Ankommenden aufnehmen. Und bei der Jesaja-Lesung habe ich mich nämlich auch gefragt, wir haben jetzt viel darüber geredet, was drinne steht, aber ich habe mich dann kurz gefragt, ja, wer wird denn damit angesprochen? Wer wird denn da aufgefordert, brecht in Jubel aus, jaucht zusammen ihr Trümmer Jerusalems? Nebenbei, das ist der Vers, den ich mitnehmen möchte. Brecht in Jubel aus, jaucht zusammen ihr Trümmer Jerusalems. Und ich glaube, der Text spricht eben nicht die an, die in den Trümmern wohnen, sondern auch die, die eben exiliert sind in dieser Situation und auf die Trümmer aus der Ferne gucken. Und sie sehen, da kommt jemand und nun sind sie doch aufgefordert, sich auch auf den Weg zu machen. Sie brechen auch auf, vorderscheinlich erstmal hin zu diesen Trümmern. Aber sie begegnen in den Trümmern einer ganz anderen Realität, einer Freudenbotschaft, die eben aus Trümmern die Gottesstadt werden lässt. Der Ort, wo Gott erlebbar ist, sichtbar ist, wo er Gnade und Wahrheit verkündet. Und dieses Aufbrechen aus dem Exil, Gott entgegen, ist so ein schönes Motiv, zu dem ich mich aufgefordert fühle. Eben die Trümmer des Alltags, Entschuldigung, aber das ist einfach die Situation auch hier im Heiligen Land, diese Trümmer des Alltags einfach mal hinter sich zu lassen und sagen, ja, ich weiß und ich feiere an Weihnachten, Gott kommt in diese Welt und ich breche auf, ihm entgegenzugehen.
Vielen Dank dir. Vielleicht darf ich noch eins hinzulegen. Es zeigt uns auch, dass es nicht immer alles schon heil sein muss, wenn Gott kommt. Auch das Unperfekte ist das in dasjenige, in dem Gott ankommen und landen will. Das war unsere Weihnachtsfolge. Es gab viel weniger Glitzer und Sternengeklingel im Hintergrund, als ihr vielleicht vermutet habt. Aber die Texte dieses Weihnachtstages sind ja auch wirklich sehr vielschichtig. Wir hoffen aber, wir haben euch diese Texte ein bisschen näher bringen können.
Und wenn ihr es ein bisschen romantischer noch haben wollt, wir haben ja im letzten Jahr die Texte der Heiligen Nacht auch besprochen mit dem wunderbaren Evangelium aus dem Lukas-Evangelium. Und wir verlinken euch die Folge auch nochmal unten in den Shownotes, wo ihr sowieso auch die drei biblischen Texte findet, die wir hier besprochen haben. Und wenn ihr sagt, ihr wollt euch noch weiter vertiefen in die Weihnachtsbotschaft, findet ihr da vielleicht noch weitere Inspirationen in unserer Einzelkommentierung.
Dann wünschen wir euch jetzt wirklich frohe und gesegnete Weihnachten und viel Freude beim Bibelentdecken.